blau-schwarze Holzbiene, die Maskenbiene oder auch die gelbbeinige Kielsandbiene. Rund 600 unterschiedliche Wildbienenarten leben in Deutschland. Etwa die Hälfte davon gilt als gefährdet. Ein Problem für die Artenvielfalt und für den Menschen. Denn insbesondere Wildbienen sind als Bestäuber unverzichtbar. Von Wildpflanzen, aber auch von Gemüse und Obst in der Landwirtschaft. In dieser FKM-Folge erzählt uns Bienenexperte Dominik Bartuschek aus der SWR-Umweltredaktion, welchen Bedrohungen die Insekten ausgesetzt sind und was gegen Nahrungsmangel und schwindenden Lebensraum helfen könnte. Er recherchiert seit Jahren zum Insektensterben und zur Wildbiene. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 26. Juni. Hallo Dominik.
Hallo Viktoria.
Rettet die Bienen. Diesen Satz hat man wahrscheinlich schon öfter gehört. Naturschützer fordern das bekanntermaßen oft. Warum ausgerechnet die Bienen?
Ich glaube, weil die Biene auf der einen Seite für ganz viele Menschen so ein sehr sympathisches Tier ist. Also viele von uns sind mit Biene Maya aufgewachsen. Also man hat irgendwie, man bringt der Biene so eine Grundsympathie entgegen. Mhm. Und ich glaube auch, was so viele Sympathien für die Biene erzeugt, ist, dass wir denken, na, das ist ja vor unserer Haustür, das ist ja so leicht, der Biene zu helfen. Also da geht es nicht irgendwie drum, den Regenwald in Brasilien zu retten oder irgendwelche Eisbären oder so, sondern es ist halt die Biene, die bei uns vor der Tür rumfliegt.
Ein heimisches
Und,
Tier,
genau,
ja.
Es ist ein heimisches Tier.
In Bayern hat ein Volksbegehren zum Artenschutz bei Insekten vorzeitig die entscheidende Hürde genommen. Ziel des Volksbegehrens mit dem Motto Artenvielfalt rettet die Bienen sind Änderungen im bayerischen Naturschutzgesetz.
Wenn wir so an diese Rettet-die-Bienen-Demonstrationen oder Volksbegehren denken, ich glaube, da sind die meisten Leute doch hingegangen mit dem Bild von der Honigbiene im Kopf. Und die Honigbiene ist natürlich nur eine Biene, die es bei uns gibt. Es gibt in Deutschland rund 600 Bienenarten, die heimisch sind. Und die Honigbiene ist nur eine davon. Und alle anderen sind das, was wir umgangssprachlich als Wildbienen bezeichnen. Wildbienen deshalb, weil die Honigbiene, die hat ja eigentlich jemand, der sich um sie kümmert. Also das ist eigentlich ein Haustier oder Nutztier. Also der Imker oder die Imkerin kümmert sich um die Biene, damit es der gut geht, damit die gesund bleibt, damit die immer was zu fressen hat. Die Wildbiene, um die kümmert sich niemand. Die müssen irgendwie selbst klarkommen. Und das ist wirklich der Großteil der Bienenarten bei uns. Also von den 600 sind die allermeisten eben Wildbienen. So ein paar davon kennen, glaube ich, sehr viele. Das sind die Hummeln. So ungefähr 40 Hummelarten fallen.
Hummeln sind Bienen.
Hummeln sind auch Wildbienen, genau.
Also Hummeln sind dicke Bienen.
Genau, kann man so sagen. Und dann gibt es eben noch die ganzen anderen Wildbienen und die haben ein ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zu den Honigbienen. Die Honigbienen leben nämlich immer in riesigen Gruppen zusammen, also im Bienenvolk. Die bilden einen Staat. Da hat jedes Individuum hat seine bestimmte Aufgabe, die es zu erfüllen hat. Die Hummeln, die machen das auch so ein bisschen abgeschwächt. Das sind ganz kleine Völker, die die bilden, vielleicht so 100, 150 Tiere. Und die anderen Wildbienen, die leben, man sagt, solitär.
Also alleine.
Genau, das sind Einzelgänger. Die treffen einmal im Leben einen Artgenossen, das ist bei der Paarung. Und ansonsten machen die alles alleine. Das heißt, die Weibchen bauen selbst die Nester, die sorgen selbst dafür, dass der Brut dann irgendwann gut geht. Und ansonsten haben die mit ihren Artgenossen nicht viel zu tun. Und das ist so ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen Aha. der Honigbiene und der Wildbiene.
Also, weil die einen eben jetzt Honigbienen heißen, machen die anderen dann keinen Honig, die Wildbienen?
Nee, die machen keinen Honig. Die machen so ein bisschen was Ähnliches, kann man vielleicht sagen, aber das hilft uns nichts, uns Menschen. Nämlich die Wildbienen sorgen für Nachwuchs, also die legen Eier und dann geben die ihrem Nachwuchs Nahrung mit. Also die geben Nektar und Pollen mit in diese Brutkammer rein und dann verschließen sie die. Und damit dient das dem Nachwuchs, also der Larve, als Nahrung, bis sie dann irgendwann ausfliegt als fertige Wildbiene. Larvenbrot nennt man das deswegen. Aber das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Honig, den die Honigbiene herstellt. Insofern haben wir erstmal jetzt rein kulinarisch gesehen von den Wildbienen nichts.
Das klingt schon ziemlich unterschiedlich. Also als würde die Wildbiene und die Honigbiene wirklich viel unterscheiden. Gibt es da noch mehr Unterschiede?
Ja, die Wildbienen zum Beispiel stechen uns nicht. Das ist ein sehr sympathischer Unterschied, finde ich. Die haben zwar auch einen Stachel, aber der ist nicht stabil genug, um durch unsere Haut durchzukommen. Deswegen stechen die uns nicht, mit Ausnahme von so ein paar Hummelarten, die das tun. Aber die allermeisten tun es nicht. Und sie sind auch friedfertig. Die Honigbiene verteidigt ihr Nest in der Regel. Deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man sich diesen Bienenstöcken nähert. Die Wildbienen sind in der Regel total friedlich. Die haben nicht diesen Trieb, ihr Nest zu verteidigen. Und deswegen würden die uns auch nicht angreifen, wenn wir uns so einem Nest nähern. Also die haben so ein bisschen anderen Charakter vielleicht. Ja, die fliegen so friedlich durch die Gegend und wollen uns nicht stechen.
Und die Wildbienen, sehen die dann auch, also abgesehen von den Hummeln, sehen die dann auch anders aus als die Honigbiene, die man so kennt?
Ja, total. Und das ist eigentlich auch das Faszinierende an den Wildbienen. Die sind einfach total unterschiedlich. Also, ich habe so nochmal nachgedacht, mit welchen kann man das vielleicht so ganz gut verbildlichen. Und es gibt zum Beispiel, die kennen vielleicht einige, die blau-schwarze Holzbiene. Das ist eine der größten Wildbienen, die bei uns vorkommt. Die ist fast 3 Zentimeter groß und die ist total auffällig. Die hat so einen schwarzen Panzer und blau schillernde Flügel. Also die sieht fast schon so, ja, glamourös aus. Also wirklich richtig auffällig. Und dann gibt's auf der anderen Seite sowas wie die Schmalbiene, heißt die. Da hört man vielleicht schon so ein bisschen am Namen raus. Okay, das ist eher sowas Unauffälliges. Die ist dann keinen Zentimeter groß. Es gibt eine große Gruppe der Maskenbienen. Wenn man die sich unter dem Vergrößerungsglas oder auf dem Bild anschaut, die sehen wirklich aus, als hätten sie so eine weiße Maske im Gesicht. Also das ist unglaublich faszinierend, was es da für Unterschiede gibt im Aussehen dieser Wildbienen.
Und das heißt also, die unterscheiden sich dann nur im Aussehen oder sind die dann auch unterschiedlich mit dem, wie die sich verhalten oder wie die leben?
Ja, die sind total unterschiedlich. Und da versuche ich auch immer, über die Namen von den Wildbienen zu gehen. Dann kann man nämlich schon ganz viel erfahren, weil die klingen im ersten Moment oft total lustig. Also es gibt zum Beispiel die stumpfzähnige Zottelbiene.
Oder das klingt ein bisschen wie eine gemeine Beschimpfung, genau. Ehrlich gesagt.
Genau. Oder es gibt die Platterbsen-Mörtelbiene oder die gelbbeinige Kielsandbiene. Super Namen sind dabei. Aha. Und im ersten Moment klingt es natürlich einfach nur lustig, aber im zweiten Moment erfährt man einfach schon ganz viel, wenn man sich die Namen genauer anschaut. Also wir hatten es gerade schon mit dem Aussehen. Man erfährt was über die Farbe zum Beispiel. Also die Grünglanzschmalbiene oder die dunkelfransige Hosenbiene. Da hat man schon so eine ungefähre Vorstellung, was so das äußere Merkmal von denen sein könnte.
Ja, dunkle Fransen wahrscheinlich.
Genau. Man erfährt aber zum Beispiel auch, wo die bevorzugt nisten, wo die ihren Nistplatz anlegen. Also es gibt Mauerbienen, Sandbienen, Mörtelbienen oder auch die Schneckenhausbiene. Und auch hier sprechen wieder die Namen. Wir wissen dann, okay, die Schneckenhausbiene braucht offenbar leere Schneckenhäuser, um dort ihre Eier reinzulegen. Die Mauerbiene nistet in Mauern, die Sandbiene braucht Sandboden, die Mörtelbiene macht so ein Mörtelgemisch, um ihre Nester auszukleiden, zu verschließen und so. Also da kann man unglaublich viel erfahren. Und dann gibt es noch so einen letzten Punkt, man kann auch erfahren, teilweise zumindest vom Namen, wovon die sich ernähren. Denn nicht alle Wildbienen gehen auf alle Pflanzen, um da Pollen oder Nektar zu holen, sondern die haben oft ganz bestimmte Vorlieben. Und manche sind sogar so extrem, dass die nur eine einzige Pflanzenart brauchen. Die sind wirklich auf die angewiesen, um sich ernähren zu können. Und auch das hört man oft im Namen. Also es gibt dann zum Beispiel die Zaunrübensandbiene. Die ernährt sich einfach nur vom Pollen und dem Nektar der Zaunrübe. Also wirklich eine ganz extrem kleine ökologische Nische, die die besetzt. Und man kann sich dann auch gleichzeitig schon so ein bisschen vorstellen, ja, wie speziell deren Leben ist. Also wenn du dich von nur einer einzigen Pflanze ernährst, dann ist es ja für dich elementar überlebenswichtig, dass es diese Pflanze auch gibt. Also in meinem Garten zum Beispiel, da wächst eine Zaunrübe.
Ja.
Das ist eigentlich ein ganz schlimmes Unkraut. Aber wenn es die Zaunrübe nicht gibt, gibt es keine Zaunrübensandbiene. Die haben also so eine richtige Symbiose, diese beiden. Und deswegen, ja, finde ich, wir sollten der Zaunrübe eine Chance in unseren Gärten geben, damit die Zaunrübensandbiene eben auch eine Überlebenschance hat.
Also Biene ist nicht gleich Biene, vor allen Dingen nicht gleich Honigbiene. Die allermeisten anderen Arten sind Wildbienen und davon gibt's ganz, ganz viele verschiedene. Wenn es jetzt also heißt, rettet die Bienen, welche Bienen sind dann gemeint?
Die Honigbiene eigentlich nicht, weil der geht's ziemlich gut bei uns. Imkern ist ein total beliebtes Hobby geworden, auch in vielen Großstädten. Ich habe zum Beispiel für Baden-Württemberg die Zahl gelesen, dass sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der Bienenvölker um 40% angestiegen ist, der Honigbienenvölker, weil eben so viele Menschen Imkerei als Hobby entdeckt haben. Und deswegen, wenn wir davon reden, dass die Biene bedroht ist, dann ist damit wirklich immer die Wildbiene gemeint, weil die eben keinen hat, der sich um sie kümmert und weil die eben dann ja oft merkt, wenn sich in der Umwelt was tut und die bekommt das dann sehr schnell zu spüren.
Und wenn man jetzt also sagt, die Wildbienen, die müssen geschützt werden, warum sind die so wichtig? Welchen Nutzen haben Wildbienen?
Also Wildbienen gehören auch zu den Bestäuberinsekten. Das bedeutet, ganz viele Pflanzen sind einfach davon abhängig, dass Insekten sie bestäuben. Und da spielen eben die Wildbienen eine ganz wichtige Rolle. Aber sie spielen auch eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft. Also es gibt Studien, die sagen, Wildbienen sind eigentlich fast noch wichtiger als Honigbienen für die Bestäubung. Es gab mal eine Studie in England, die hat gesagt, Honigbienen erbringen gerade mal so ein Drittel etwa der Bestäuberleistung und den Rest liefern Wildbienen. Und dann gibt es zusätzlich noch ganz viele Studien, die sagen, der Fruchtansatz im Obstanbau, also bei Äpfeln zum Beispiel, ist besser, wenn nicht nur die Honigbiene bestäubt, sondern wenn auch die Wildbiene mal vorbeigeflogen kommt und bestäubt. Ja, wir haben, kann man vielleicht so sagen, mehr Ertrag, besseren Ertrag in der Landwirtschaft, wenn es Wildbienen gibt und die für die Bestäubung sorgen. Und dann kommt noch eine Sache hinzu. Gerade Hummeln sind sehr zuverlässige Bestäuber. Die können auch dann noch bestäuben, wenn die Honigbiene, weil es ihr zu kalt ist, lieber im Stock bleibt und nicht rausfliegt. Die Hummel, die ist da wesentlich robuster. Das heißt, wenn es jetzt zur Zeit der Apfelblüte beispielsweise sehr kalt wird plötzlich, dann wäre die Gefahr, wenn es nur die Honigbiene gibt, dass die Bestäubung nicht stattfinden kann, weil die einfach nicht fliegen, weil das Wetter für sie nicht gut genug ist. Und dann springt eben die Hummel ein. Und deswegen ist es so wichtig, dass es Hummeln, dass es Wildbienen gibt, damit sie eben die ja, Bestäuberleistung der Honigbiene ersetzen oder zumindest ergänzen können. Also Honigbiene und Wildbiene sollten im Idealfall immer zusammen die landwirtschaftlichen Kulturen bestäuben. Dann ist für eine Ernte halt gesorgt.
Besonders bei den Insekten zeigt sich, die Artenvielfalt in Deutschland geht zurück. Bei Schmetterlingen etwa oder auch bei einigen Hummelarten. Laut Studie sind 3% aller heimischen Arten in Deutschland bereits ausgestorben. Ein Drittel der Arten ist gefährdet.
Wie geht's denn jetzt konkret den Wildbienen aktuell? Wie steht's da um den Artbestand? Gibt's da vielleicht sogar Zahlen?
Ja, da gibt es Zahlen. Ich hatte ja gesagt, so ungefähr 600 Arten haben wir in Deutschland. Die Hälfte davon steht auf der roten Liste als gefährdet. So ist sie eingestuft. Einige sind schon ausgestorben, andere sind vom Aussterben bedroht. Aber wie gesagt, ungefähr so die Hälfte, kann man sagen, ist gefährdet. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich vorstellt, ja, jede zweite Art letztlich ist in keinem guten Zustand.
Und was genau sind die Bedrohungen für die Wildbienen?
Da gibt es eine ganze Menge an Ursachen. Wir können vielleicht mal mit einer anfangen. Das ist die Art, wie heute bei uns Landwirtschaft betrieben wird. Das Problem an der Landwirtschaft für die Wildbienen ist zum einen natürlich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, also Insektizide, die können Bienen schädigen. Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, sorgen natürlich dafür, dass auch potenzielle Nahrungspflanzen der Wildbienen weggespritzt werden. Und was auch ein ganz großes Problem ist für die Wildbienen, ist, dass unsere Landwirtschaft heute so großräumig geworden ist. Also wenn man so durchs Land fährt, sieht ja oft über Kilometer hinweg nur Felder, Maisfelder zum Beispiel. Das hat in den letzten Jahren sehr massiv zugenommen. Und was fehlt dazwischen, sind solche Strukturen, die es früher sehr häufig gab. Also Hecken zum Beispiel, Bäume, einfach mal so eine Brachfläche dazwischen. Das ist alles heute sehr auf Effizienz getrimmt. Und deswegen sind diese Flächen alle riesengroß. Und da haben die Wildbienen ein Problem. Die haben nämlich einen sehr begrenzten Radius. Also eine Honigbiene, die kann auch mal paar Kilometer fliegen, um an Nahrung zu kommen. Und viele Wildbienen können das nicht. Die können nur so 100 Meter, paar hundert Meter so im Umkreis um sich herum fliegen. Und so eine riesige Fläche, ich sag jetzt mal ganz böse, so eine Agrarwüste, die ist deswegen für Wildbienen natürlich fatal. Weil das ist wie ein Riesenhindernis. Da kommen die nicht drüber und da finden die nichts mehr zum Leben. So, das ist eine ganz große Ursache dafür, dass es Wildbienen so schlecht geht. Und dann müssen wir aber schon auch auf uns selbst gucken. Viele von uns leben in Städten oder auf Dörfern. Das sind eigentlich ziemlich gute Lebensräume für Wildbienen. Also aufgelassene Bahnhöfe, Parkplätze, Industrieanlagen. Einfach, wo nichts ist. Das ist für Wildbienen super gut. Und deswegen können die eigentlich auch sehr gut in Städten klarkommen. Aber wir haben eben das Problem, dass wir Wohnraum brauchen und dass gerade diese Nachverdichtung, die ja von vielen Seiten gefordert wird, natürlich für die Situation der Wildbienen fatal ist. Weil die Nachverdichtung konzentriert sich eben genau auf solche Brachflächen. Und deswegen sind sie eben auch in Städten von Lebensraumverlust bedroht. Und dann gucken wir vielleicht zuletzt nochmal in unsere Gärten, also vor unsere eigene Haustür. Stichwort Schottergarten, Stichwort Versiegelung. Also wenn man heute manche Vorgärten ansieht, da wächst ja nichts mehr, da ist alles zugepflastert. Daneben der Schottergarten, hinterm Haus der englische Rasen, wo jeden Nacht der Mähroboter drüber fährt. Ja, da ist nicht mehr viel für die Wildbiene. Da findet sie nichts zu fressen, da findet sie auch keine Plätze, wo sie ihre Brutstätte anlegen kann. Und das ist eben auch ein ganz großer Grund. Also es ist dieser Lebensraumverlust, der den Wildbienen schadet. Und es ist der Nahrungsverlust, dadurch, dass es eben immer weniger Flächen gibt, wo es einfach wild vor sich hin blüht. Sowas brauchen Wildbienen und das verschwindet eben nach und nach.
Es gibt ja auch diese Bienenhotels, die man bauen oder auch kaufen kann für zu Hause. Zum Beispiel so angebohrtes Holz oder diese kleinen Kästchen mit diesen Schilfröhrchen drin. Wie viel bringen die für Wildbienen?
Ja, nicht so viel. Also diese Wildbienenhotels oder Nisthilfen, wie man ja eigentlich richtig sagen könnte, weil die Bienen gehen ja nicht da rein wie ein Hotel, um zu übernachten, sondern es ist eine Nisthilfe. Sie wollen ihren Nachwuchs darin großziehen. Die sind ein bisschen ein umstrittenes Thema. Die haben natürlich auf der einen Seite einen ganz großen Nutzen und den will ich auch überhaupt nicht kleinreden, nämlich den, dass wir uns mit Wildbienen beschäftigen, dass wir Wildbienen an diesen Nisthilfen sehen können und vielleicht auch so ein bisschen angefixt werden für Wildbienen und uns überlegen, was können wir denn noch tun, um denen zu helfen. Das ist der positive Aspekt. Und es gibt aber auf der anderen Seite einfach viele Dinge, ja, wo man sagen muss, so richtig viel bringen sie dann nicht. Also ein Gegenargument zum Beispiel ist, 3/4 aller Wildbienen nehmen die überhaupt nicht an, weil die nämlich im Boden nisten. Dann ist auch ein Problem, dass viele dieser Nisthilfen, die man im Baumarkt vor allem kaufen kann, sehr schlecht verarbeitet sind. Die sind einfach nicht gut gemacht und die bergen sogar eine Gefahr für die Tiere, nämlich dass sie sich daran verletzen. Also viele dieser Bohrlöcher, die dann ja oft so in das Holz reingebohrt sind, sind dann zum Beispiel nicht sauber ausgefräst, nicht sauber gearbeitet. Und da besteht immer die Gefahr, dass die Wildbienen sich daran ihre Flügel verletzen. Die sind nämlich sehr empfindlich und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also da gibt es so eine ganze Menge Sachen, die man echt ein bisschen kritisch beobachten muss. Es hat neulich die Zeitschrift Ökotest, hat mal im Baumarkt so eine ganze Reihe von diesen Nisthilfen gekauft und hat die dann Insektenexperten vorgelegt und hat die das beurteilen lassen. Und dabei kam eigentlich raus, da war keins dabei, das wirklich so die volle Zustimmung bekommen hat. Die meisten sind wirklich glatt durchgefallen, weil sie so schlecht gemacht waren. Und deswegen würde ich immer sagen, Insektenhotel, ja, wer das will, soll das auf jeden Fall gerne machen, aber dann bitte ein richtig gutes kaufen oder wenn man es selbst baut, sich halt wirklich gut erkundigen, wie das gemacht werden muss. Von Naturschutzverbänden gibt es auch solche Kurse, wo man dann so gemeinsam so ein Hotel bauen kann, wo man dann wirklich auch so eine Anleitung bekommt. Und das würde ich dann einfach empfehlen, weil ich finde, wenn man es dann macht, dann wäre es doch auch gut, wenn man es dann wirklich richtig macht und dann die Wildbienen auch wirklich was von haben.
Du hast gesagt, das eine große Problem für Wildbienen ist, dass ihr Lebensraum verloren geht. Das andere, dass ihnen die Nahrung fehlt. Was könnte da helfen? Zum Beispiel auch auf Grünflächen oder in Gärten.
Was eine Wildbiene überhaupt nicht mag, ist Eintönigkeit. Wildbienen mögen es abwechslungsreich, kleinteilig und, wie der Name Wildbiene auch schon fast sagt, die mögen es so ein bisschen wild. Ein bisschen unaufgeräumt. Das ist schon mal, finde ich, immer die super gute Nachricht. Also je fauler der Gärtner, desto besser ist es eigentlich für die Wildbiene. Und das muss man ja auch nicht im ganzen Garten machen. Man kann ja vielleicht mal sagen, die eine Ecke, die vielleicht auch nicht so einsehbar ist, die lasse ich einfach mal so ein bisschen vor sich hin
wildern?
Machen, wildern, genau. Und vielleicht freut das dann die Wildbiene. Und was auch immer eine sehr gute Maßnahme ist oder so ein sehr guter Spruch, den man sich vor Augen halten kann, den hat mir mal Sonja Knapp gesagt. Das ist eine Geoökologin, die arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Die habe ich mal interviewt, schon vor vielen Jahren. Aber ich habe diesen Satz von ihr nie vergessen, weil der so einprägsam ist.
Vielfalt produziert sozusagen Vielfalt.
Vielfalt produziert Vielfalt. Und das ist wirklich was, was man sich immer vor Augen halten kann. Je vielfältiger der Garten ist, desto besser ist es für die Wildbienen. Das heißt, Vielfalt auf der einen Seite, was so die Lebensbereiche angeht. Also in der einen Ecke ein bisschen nasser, in der anderen ein bisschen trockener. Hier ein bisschen Holz, da Sand, da Steine, da dicht bewachsen, da eher so ein bisschen offen. Je vielfältiger die Strukturen, desto mehr Chancen gibt es, dass sich da eine Wildbiene findet, die das attraktiv findet in meinem Garten. Und dieses Vielfalt produziert Vielfalt kann man aber genauso gut auch auf die Bepflanzung anwenden. Also wir hatten es ja eben von diesen Wildbienen, die so auf eine ganz spezielle Art spezialisiert sind, also die Zaunrübe zum Beispiel. Wenn ich jetzt in meinem Garten gerade mal vielleicht so 10, 12 Pflanzenarten stehen habe, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass da eine Pflanze dabei ist, die so für so eine Spezialistenwildbiene geeignet ist. Wenn ich jetzt aber 100 Pflanzenarten im Garten wachsen habe, dann ist die Chance schon ein bisschen größer. Und deswegen auch hier wieder, Vielfalt produziert Vielfalt. Je mehr Pflanzen, desto mehr locken die Wildbienen an und desto mehr Wildbienen finden dort dann ausgerechnet die Pflanze, die sie braucht.
Jetzt hast du aber gesagt, die sind ja auch deshalb bedroht, weil ihr Lebensraum verschwindet, weil Städte bebaut werden oder Insektengifte in der Landwirtschaft verwendet werden. Was oder wie viel können jetzt einzelne Privatpersonen mit zum Beispiel Insektenhotels im Garten überhaupt ausrichten gegen diese ja viel größeren systemischen Bedrohungen?
Also wir können natürlich ein bisschen was ausrichten, aber nicht so wirklich viel. Also was der große Vorteil ist von Gärten oder von Grünanlagen auch in der Stadt, also wenn wir jetzt mal an Parks oder Friedhöfe denken. In der Stadt, wenn ich jetzt an so eine Reihenhaussiedlung denke zum Beispiel, da kommt ja alle 5 Meter kommt ein anderer Garten. Und jeder Garten ist ein bisschen anders. Und jeder Garten hat ein bisschen andere Struktur, bietet der einen Wildbiene vielleicht was, was sie im anderen Garten nicht findet und so. Deswegen ist das Potenzial von Siedlungsräumen für die Wildbienen eigentlich ziemlich gut und ziemlich hoch. Aber man darf es natürlich trotzdem nicht überschätzen, weil dann ganz viele wirklich super spezialisierte Arten, die dann zum Beispiel einen salzigen Boden brauchen oder vielleicht auch mal, es gibt wenige, die brauchen auch mal eher Feuchtgebiete oder so. Und sowas findet man dann natürlich in der Stadt eher weniger. Dafür ist es natürlich auch notwendig, dass draußen außerhalb der Städte was getan wird. Also dass Naturschutzgebiete wirklich gut geschützt sind, dass auch in der Agrarlandschaft wieder mehr Strukturen entstehen, mehr Hecken, mal ein ungepflegtes Stück, mal eine Brache und so. Das ist schon wichtig. Also wir brauchen einfach beides. Wir müssen alle was für die tun, aber es muss eben auch von politischer Seite was für sie getan werden.
Welche konkreten politischen Entscheidungen oder Gesetze zum Schutz von Wildbienen gibt es denn überhaupt schon?
Also es sieht eigentlich, wenn man jetzt mal rein aufs Papier schaut, gar nicht so schlecht aus. Also wir haben zum Beispiel in der EU eine wichtige Verordnung im letzten Jahr verabschiedet. Das ist die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur.
vielerorts ist das Ökosystem ins Wanken geraten. Um dem entgegenzuwirken, hat sich die EU nun nach langem Streit auf ein Naturschutzgesetz geeinigt. Bis 2030 sollen 20% der Landes- und Meeresflächen in der Europäischen Union wiederhergestellt werden.
Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass viele eigentlich schützenswerte Bereiche in einem schlechten Zustand sind, also Flüsse zum Beispiel, die sollen wieder in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt werden. Und das ist eigentlich eine ziemlich gute Nachricht für die Wildbienen. Aber es kommt jetzt auf die Nationalstaaten an, wie die das umsetzen. Also bis 2026, also nächstes Jahr, müssen diese nationalen Wiederherstellungspläne vorgelegt werden, so heißt das. Und erst wenn wir die haben, dann können wir wirklich sehen, bringt das konkret was für die Wildbienen? Steht da wirklich was drin, was denen helfen könnte? Das ist das eine. Das zweite ist der aktuelle Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesregierung aus Union und SPD. Und aus Wildbienensicht stehen da eigentlich auch gar nicht so schlechte Sachen drin. Zum einen gibt es da im Kapitel Landwirtschaft den einen Satz, da heißt es, wir fördern vielfältig strukturierte Agrarkulturlandschaften durch Blühflächen, Hecken, Feldgehölze und Grünstreifen und deren Vernetzung. Das ist ein super Satz aus Sicht der Wildbiene. Da ist alles drin, was ich eben gesagt habe, was sie braucht auf dem Land. Also mehr Blüten, mehr Hecken, mehr Bäume, mehr Grünstreifen und die am besten alle vernetzt. Also wenn dieser Satz Realität werden würde, dann wäre das eine super Nachricht für die Wildbienen. Aber wir wissen alle, was im Koalitionsvertrag steht, ist das eine, was dann in Gesetzesform gegossen wird, müssen wir dann erstmal sehen. Also, aber es ist zumindest ermutigend. Und dann gibt es auch noch so einen Satz im Koalitionsvertrag, da steht, dass das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz verstetigt werden soll. Das ist ein Programm, das besteht schon im Moment. Da sind auch einige Milliarden für im Bundeshaushalt vorgesehen, bestimmte Naturräume wieder in ihren natürlichen Zustand zurück zu versetzen. Das soll dem Klimaschutz dienen. Es dient aber natürlich auch dem Artenschutz. Und dass die neue Bundesregierung dieses Programm nicht beenden will, sondern verstetigen will, auch das ist eigentlich eine gute Nachricht für die Wildbiene. Also insofern, es ist nicht hoffnungslos.
Okay, ja, und wie du schon sagst, also was da drin steht und was dann umgesetzt wird, das sind ja manchmal unterschiedliche Sachen. Wie schätzt du es ein? Also inwiefern wird sich diese aktuelle neue Bundesregierung einsetzen für die Bienen?
Ich glaube, in dem Fall ist wirklich wichtig, dass wir auf diesen nationalen Wiederherstellungsplan, dass man da wirklich ambitionierte Schritte drin hat. Ich kann das im Moment nicht einschätzen, inwieweit sich da die Kräfte in der neuen Bundesregierung durchsetzen, die das wollen. Schwer zu sagen, aber was ich noch viel wichtiger finde, ist eigentlich, dass wenn sowas dann mal beschlossen ist, dass es dann auch gelebt wird. Denn es gibt durchaus auch aus der Vergangenheit schon Beispiele, dass man eigentlich was für die Wildbiene tun wollte, auch auf gesetzlicher Ebene, und das hat da nie so richtig funktioniert. Also wir haben das in Baden-Württemberg, da gibt es ein Biodiversitätsstärkungsgesetz, das gibt es seit 2020 und das entstand damals, weil es auch in Baden-Württemberg so ein Volksbegehren Rettet die Bienen gab, also ähnlich wie in Bayern. Und in Baden-Württemberg hat dann damals die Landesregierung gesagt, okay, wir greifen diese Forderungen auf und machen dieses Biodiversitätsstärkungsgesetz. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt drin. Da steht nämlich drin, dass Streuobstwiesen erhalten werden sollen. Ja, da gibt es ja so ein bisschen Wildheit, da gibt es totes Holz, da gibt es viele Blüten. Also das ist ein super Lebensraum. Und das Biodiversitätsstärkungsgesetz sagt eben, die müssen erhalten bleiben. Also ab einer bestimmten Größe muss es wirklich schon sehr gewichtige Gründe geben, um eine Streuobstwiese umzuwandeln in Bauland zum Beispiel, für ein Neubaugebiet, für ein Gewerbegebiet. Und es gab jetzt kürzlich eine Analyse von Umweltschutzverbänden, die sich das mal angeguckt haben, diesen Punkt. Und die haben gesagt, es gab schon über 100 Anträge, genau solche Flächen, die eigentlich geschützt werden sollen, umzuwandeln. Also praktisch einen gewichtigen Grund vorzulegen, um zu sagen, ach, die Streuobstwiese ist nicht so wichtig, unser Neubaugebiet ist wichtiger. Und daran sieht man, finde ich, so ein bisschen, dass es nicht reicht, das einfach nur in ein Gesetz zu schreiben, sondern es muss wirklich auch das Bewusstsein dann vor Ort sein, eine Streuobstwiese ist wichtig, Wildbienen sind wichtig. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass egal, was wir in Gesetze reinschreiben, dass dann eben vor Ort man das immer erkämpfen muss und immer erst durchsetzen muss, dass das auch wirklich ja umgesetzt wird und dann wirklich was für den Wildbienenschutz getan wird. Aber naja, wir haben auf den Koalitionsvertrag geschaut und zumindest diese beiden Sätze stehen ja drin, die ja durchaus Mut machen.
Okay, Dominik, wenn wir jetzt schon die Gesetze aus Sicht der Wildbiene betrachtet haben, wie würde die ideale Welt für Wildbienen aussehen?
Also, die ideale Welt für die Wildbiene würde ein bisschen wilder aussehen, ein bisschen unordentlicher, vielleicht ein bisschen weniger effizient, kleinteiliger, abwechslungsreicher und, wenn wir in die Städte gucken, möglichst wenig versiegelt. Und ich glaube, die Wildbiene würde Mähroboter, Laubbläser und Schottergärten sofort verbieten.
Wer jetzt vielleicht auch so ein bisschen sich hat anstecken lassen von deiner Begeisterung für Wildbienen, der weiß jetzt auf jeden Fall, was zu tun ist. Dominik, vielen, vielen Dank dir.
Ja, bitte, sehr gerne.
Dominik Bartoschek von der SWR Umweltredaktion hat uns in die Welt der Wildbienen mitgenommen. Autor dieser Folge ist Julius Pretzel. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Fabian Zweck, Christiane Gerhäuser-Kamp, Marie-Noëlle Zwieler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen nicht wieder. Und auch in der Folge danach nicht. Das hier, das war meine letzte Folge als Host von 11KM. Ich habe das unglaublich gerne gemacht. Ich war vom ersten Tag an mit dabei und der Abschied fällt mir echt schwer. Für mich startet jetzt eine berufliche Babypause und ganz neue Abenteuer. 11KM geht natürlich weiter. Es gibt neue Hosts. Ab sofort stellen hier Elena Kuch und David Krause die Fragen. Also, hört weiter diesen super Podcast. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und dabei sein in den letzten über 2,5 Jahren. Macht's gut. Ciao. Und noch der Podcast-Tipp, Wir Tier, ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier. Da hört ihr Geschichten von Menschen, die ihr ganzes Leben verändert haben, wegen eines bestimmten Tieres. Die Hosts sind Julius Pretzel und Viktoria Marciniak und die tauchen dabei selbst ein in die Welt der Tiere. Schwärmen für Wespen, besuchen Underdogs, wagen sich mitten rein in die Schlangengrube. 6 bewegende Geschichten, nach denen ihr Tiere vielleicht auch mit ganz anderen Augen seht. Wir Tier, ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier, gibt's im Feed von Radio Wissen, in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst so Podcasts hört. Den direkten Link dahin findet ihr nochmal in den Shownotes.